ARD. 1931. Die Weltwirtschaftskrise erreicht ihren Höhepunkt. In Deutschland sind 6 Millionen Menschen arbeitslos. Der Zusammenbruch mehrerer Banken führt dazu noch zu einer Finanzkrise. Kunden stürmen die Schalterhallen und verlangen die Rückzahlung ihrer Einlagen. Die AEG stellt ein neues Haushaltsgerät vor, den Kühlschrank. Dracula mit Bela Lugosi kommt in die Kinos. Und auch die Verfilmung der Drei-Groschen-Oper, gegen die Bertolt Brecht gerichtlich vorgegangen war. Am Abend des jüdischen Neujahrsfestes organisiert die SA antisemitische Übergriffe auf dem Kurfürstendamm. Und in Volker Kutschers Roman Goldstein trifft der Gangster Abraham Goldstein aus New York in Berlin ein und versetzt alle in Aufruhr. Die Unterwelt, die Polizei, die Nazi-Presse.
Der Zerfall Babylons, als das Verbrechen zum Gesetz wurde. Mit Volker Kutscher, Autor der Romane um Gereon Rath, die Vorlage für Babylon Berlin. Und mit Thomas Böhm, Moderator vom RBB.
Herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Volker Kutscher.
Hallo.
Volker, wir erzählen ja in unserem Podcast nicht die Handlung der einzelnen Romane nach, sondern nehmen einzelne Szenen, einzelne Figuren heraus. In dem Roman Goldstein ist mir vor allen Dingen ein Element in Erinnerung geblieben, wo ich mich gefragt habe, hast du das erfunden oder gab es das wirklich? War die Not 1931 in Deutschland wirklich so groß, dass es, und jetzt das Detail, am Mögelsee eine eigene Zeltstadt für Obdachlose gab?
Es gab tatsächlich Zeltstädte für Obdachlose am Mögelsee. Das ist eine fiktive Zeltstadt. Auch der Hund namens Stalin ist fiktiv, weil da eben viele Kommunisten waren und Arbeitslose. Also es gibt einen Film, Coole Wampe heißt der, wo genau so eine Situation auch beschrieben wird.
Brecht war daran
beteiligt. Genau. Es ist auch, weil die Not war wirklich groß. Es gibt auch Fotos von solchen Baracken und Zeltstädten, Notunterkünften. Gab es ja auch in den USA bei der großen Depression, kennt man ja auch. Also es ging den Leuten wirklich richtig dreckig, das vergisst man so, wie dreckig es einem gehen kann, wenn da gar keine soziale Hängematte mehr da ist, weil einfach kein Geld mehr da ist. Und 31, da hat ja auch dann die Wirtschaftskrise wirklich richtig große Ausmaße angenommen und hat ganz viele Kreise betroffen.
In einer Szene des Romans Goldstein beschreibst du eine Suppenküche für Obdachlose auf offener Straße. Wie hat denn die Weltwirtschaftskrise das Stadtbild von Berlin geprägt?
Sehr. Also es gibt ja auch jede Menge Fotos, die das auch bezeugen. Also es ist für mich auch tatsächlich eine wichtige Quelle, mir solche Fotos und Filmaufnahmen auch anzuschauen, wenn es sie denn gibt. Viele Bettler hat es ohnehin auch schon vorher gegeben. Das waren überwiegend dann Kriegskrüppel, die immer noch im Stadtbild präsent waren. Auch natürlich 31, die blieben ja auch noch übrig. Die waren ja auch nicht mit einmal weg. Und da kamen immer mehr Menschen hinzu. Bettelnde Straßenkinder, Erwachsene, alte Leute oder fliegende Händler, die ihren letzten Habe verkaufen mussten, um noch irgendwie ein bisschen Einnahmen zu haben und so weiter und so weiter. Die Prostitution wurden dann natürlich auch zu. Also man verkaufte alles, was man verkaufen konnte, um irgendwie an Geld zu kommen.
Die Weltwirtschaftskrise begann 1929 mit dem Schwarzen Freitag an der New Yorker Börse und führte zu einem Börsencrash, durch den dann die Aktienkurse weltweit einbrachen. Firmen mussten Konkurs anmelden. Es kam zu Massenentlassungen. In der letzten Folge haben wir ja über Propaganda gesprochen. Mhm. Wie präsent war denn die Vorstellung vom Finanzjudentum, also die Idee, dass die Wirtschaft letztlich in den Händen von reichen Juden sei, die die Wirtschaft manipulieren, um bewusst Not und Elend zu schüren?
Das ist ja ein ganz klassisches antisemitisches Bild. Der superreiche Jude kombiniert mit einer Weltverschwörung, man hat das ganze Geld, die Macht und ein Bild, das nicht nur in rechten Kreisen geprägt wird, sondern auch in linken. Das Klischee des Kapitalisten, auch in kommunistischen Karikaturen, es sind immer so antisemitisch geprägte Fratzen mit Zylinder und so weiter. Also das muss man tatsächlich sagen, der Antisemitismus war in vielen Kreisen weit verbreitet, auch wenn er vielleicht nur von den Nazis ganz offiziell als Ideologie verbreitet wurde. Aber die Probleme gab es auch auf der linken Seite. Auch habe ich auch in der letzten Folge schon darüber gesprochen, über Bernhard Weiß, den Polizeivizepräsidenten, der wurde auch von den Kommunisten Isidor genannt und rassistisch-antisemitisch verunglimpft, weil natürlich auch er ein Gegner der Kommunisten war, die ja genauso gut an der Republik sägten, wie es die Nazis getan haben.
Dein Roman Goldstein ist ja nach einer sehr schillernden Hauptfigur benannt. Abraham Goldstein, der gehört der New Yorker Unterwelt an. Ihm werden 4 Morde vorgeworfen. Vor Gericht konnte er aber nicht verurteilt werden. Er kommt also mit dem Ruf nach Berlin, ein Berufsverbrecher zu sein. Und obendrein ist er, wie der Name unzweifelhaft sagt, Jude. Ein jüdischer Berufsverbrecher. Das war doch eine Figur, von der die Nazi-Presse in der Zeit voll war.
Ja, aber nicht so, wie es mein Abraham Goldstein, das ist halt der klassische amerikanische Gangster, der Tough Jew sozusagen. Ja. Und da gab es ja im damaligen Amerika, auch natürlich in der Szene der armen Einwanderer, so ist ja auch die italienische Mafia da groß geworden. Und es gab bei den armen jüdischen Einwanderern eben auch, man kennt ja bekannte Namen, Dutch Schulz oder Bugsy Siegel oder Meyer Lansky, bekannte jüdische Gangsternamen, die eben so mitmischten in der Gangsterwelt der damaligen Zeit, wie es die Italiener oder Iren oder andere arme Einwanderergruppen taten. Und das fand ich immer schon sehr, sehr interessantes Topos, eigentlich schon seit ich vor ewigen Zeiten einer meiner liebsten Gangsterfilme, Once Upon a Time in America, Sergio Leone, das sind ja auch alles jüdische Gangster. Diese Zeitgleichheit in den 30er Jahren, gibt es da Menschen, die aus ärmsten Verhältnissen kommen und sich mit Geschick, aber auch Gewalt und Verstand da durchsetzen und viel Geld verdienen. Zur gleichen Zeit, wo dann in Deutschland die Nazis die Macht übernehmen und der Antisemitismus zur Staatsdoktrin wird, fand ich sehr, sehr spannend. Und ich wollte diese beiden Welten kollidieren lassen. Deswegen kommt Abe Goldstein, der auch immer Wert auf seine amerikanische Aussprache legt, obwohl der Roman heißt natürlich Goldstein, so werde ich ihn auch aussprechen.
Du spielst damit, du spielst ganz bewusst damit.
Ja, genau. Der Rat sagt Goldstein, nein, Goldstein und so weiter, es geht immer hin und her und so. Und er redet auch Rat permanent mit Officer an, was eigentlich die Bezeichnung für einen Streifenbeamten ist. Und er müsste eigentlich Detective sagen, er sagt immer nur Officer, was wollen Sie, Officer und so. Und er macht sich ein bisschen auch lustig über Gerion Rath. Von daher ein guter Gegenspieler für meinen Kommissar. Die ist eine Figur, die ich sehr mag und der auch dann, genau, und dieses noch nicht von den Nazis regierte, aber schon sehr geprägte Berlin geschickt wird. Die sind inzwischen eine politische Macht, die sind auf den Straßen auch immer präsenter und leben da auch ihren Antisemitismus immer mehr aus.
Wir hören jetzt einen Auftritt dieses Tough Jew, Abe Goldstein, der für mich auch beim ersten Lesen sowas wie die Züge eines Superhelden hatte. Er sieht gut aus, ist elegant gekleidet, er ist seinen Gegnern überlegen. Frauen sind quasi sofort von ihm eingenommen auf den ersten Blick. Also wir hören jetzt den Auftritt von diesem Superman, von dem Tough Jew Goldstein. Goldstein ist Zeuge geworden, wie 4 SA-Männer einen alten jüdischen Mann in einer U-Bahn belästigt haben. Die 4 Männer sind dann diesem alten jüdischen Mann in einem Park gefolgt und haben ihn zu Boden geworfen. Und was dann passiert, liest jetzt für uns Fritzi Haberland.
Was lasst ihr einen alten Mann nicht in Frieden seiner Wege gehen, ihr Skozim, schimpfte er. Sprich Deutsch, wenn du mit Deutschen redest. Das ist Deutschland hier. Einer der 3 dünneren braunen Hemden machte einen Schritt nach vorne und trat zu. Wieder ging der Jude zu Boden. Der alte Mann keuchte und blieb hocken, schnappte nach Luft. Macht mal ein bisschen Platz, Jungs. Ich hab grad so einen Harndrang. Die anderen lachten und traten beiseite. Der Jude am Boden rührte sich nicht. Nur ein Stöhnen war zu hören. Der Dicke hatte gerade seinen Schwanz aus der Hose geholt, da erhob Goldstein seine Stimme. »Na, ihr Kackhemden«, rief er über die Wiese, »wer hat euch denn auf die Uniform geschissen, dass sie so braun geworden sind?« Alle 4 drehten sich um, nur der alte Mann war mit sich selbst beschäftigt. Der großmollige Dicke hielt seinen Schwanz in der Hand und glotzte dämlich. »Ich glaub's nicht«, sagte Rotgesicht, der immer noch mit offener Hose dastand. »Ist da einer lebensmüde?« Ich glaube, das ist ein Ausländer. Der weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. Der braucht eine Lektion. Ich sehe genau, mit wem ich es zu tun habe. Feige Mamserim, die zu viert auf einen alten Mann losgehen. Und von einem weiß ich sogar, dass er eine dicke Wampe und einen kleinen Schmock hat. Nicht wahr, Rotgesicht? Pack deinen Kleinen mal schnell wieder ein, bevor du ihn im Dunkeln nicht wiederfindest. Bist am Ende auch ein Jude, was? So wie du redest? Der Mann, den der dicke Stefan genannt hatte, baute sich vor Goldstein auf und musterte ihn. Siehst überhaupt nicht jüdisch aus, sagte er. Keine Ahnung, warum du dich hier einmischst. Jedenfalls war das ein Fehler. Goldstein schnippte die Zigarette ins Gras. Fuck you, sagte er und steckte die Hände in die Manteltaschen. Wir sind in Deutschland hier, meinte Stefan. Und in Deutschland wird Deutsch geredet. Das werden wir dir jetzt mal beibringen. Goldstein hatte den Dünnen genau im Blick und sah, wie er mit der Rechten unmerklich ausholte. Bevor er zuschlagen konnte, hatte er dem Mann die Stirn aufs Nasenbein gerammt. Stefan verdrehte die Augen und ging zu Boden. Blut schoss ihm aus der Nase. Blieben noch drei. Und? Fragte Goldstein. Versteht ihr das? Oder braucht ihr auch dafür einen Dolmetscher?
Der jüdische Mann, den Goldstein hier rettet, bleibt zunächst anonym. Später stellt sich heraus, dass er sich illegal in Berlin aufhält. Er ist ein Flüchtling. Gab es 1931 viele solcher jüdischer Flüchtlinge? Woher kamen die und welche Rolle spielte Berlin für die?
Ja, Flüchtling ist vielleicht das falsche Wort. Es gab tatsächlich eine ganze Menge, gerade solcher orthodoxer Juden, die aus Polen gerade nach Berlin gekommen sind. Entweder um dort ihr Glück zu suchen, ganz oft aber auch sind sie da hängen geblieben, weil eigentlich sie doch noch weiter in die USA wollten, in die dortigen jüdischen Communities. Ist letztendlich auch ein bisschen die Vorgeschichte von Abraham Goldstein selbst, weil sein Vater auch aus dem Osten kam, aus dem Städteljudentum. Also er kommt eigentlich auch aus diesem Milieu, ja, jüdischer Auswanderer und in dem Fall eben in New York und ja. Das ist die klassische jüdische Gangsterfigur Abraham Goldstein.
Die Szene, die wir gerade gehört haben, lebt ja auch davon, dass diese SA-Männer Abraham Goldstein nicht sofort als Juden erkennen. Er ist eben nicht so wie der alte jüdische Mann, der da einen speziellen schwarzen Hut trägt, sofort als Jude erkennbar. Du beschreibst, wie die anderen wegschauen, während diese vier SA-Männer diesen alten Mann attackieren. Wie müssen wir uns das vorstellen? Liefen damals 1931 wirklich uniformierte SA-Männer durch die Straßen, pöbelten Mitbürger an, verprügelten die sogar und die anderen schauten weg?
Das wäre heute eventuell auch nicht anders. Das ist ja genau eine Frage, wie viel Zivilcourage haben die Leute denn? Wann ist es überhaupt auch ratsam einzugreifen und so weiter? Also das hängt ja immer sehr vom Einzelfall ab, was da die richtige Handlungsweise ist. Und keiner von uns weiß wahrscheinlich, was er tun würde, wenn es dann hart auf hart kommt und da wirklich mehrere Menschen brutal zur Sache gehen. Es war natürlich nicht Alltag 1931 in Berlin, aber es war möglich, dass die SA wirklich programmatisch Juden verprügelte. Das ist eine andere Szene im Roman, das Pogrom am Kudamm 1931. Das ist auch historisch verbürgt, aber das war eine andere Geschichte, die war organisiert und da sollte es eben auch den reichen Juden am Kudamm so an den Kragen gehen, dass im Alltag so spontan Juden angepöbelt wurden, gab es mit Sicherheit ab und zu mal und ob da die Passanten eingriffen oder nicht, hängt von der Situation ab, genau wie es heute von der Situation abhängt, wenn jemand irgendwo in der U-Bahn rassistisch angegangen wird oder wie sonst wie brutal bedrängt wird. Ob jemand eingreift oder nicht, hängt von sehr vielen Faktoren ab. Welche Leute treffen da aufeinander? Hat man überhaupt eine Chance einzugreifen oder zumindest die Polizei zu holen und so weiter? In dem Fall ist es eben so, da ist Abraham Goldstein, seine jüdische Identität ist für ihn nicht wichtig. Sein Vater war ganz gläubig, er hat das hat ihn total abgeschreckt. Er sagt, ich bin Amerikaner, ich bin kein Jude. Aber der Antisemitismus der SA in Berlin, dem er da begegnet, wirft ihn zurück auf seine jüdische Identität. Er verachtet eigentlich diese Schwarzhüte, wie er sie nennt, diese orthodoxen Juden, weil sein Vater genauso einer war und so ein Leben immer nur irgendwie Bibel lesen und beten und so. Das ist eben definitiv nicht seins. Er ist auch Atheist letzten Endes. Aber er merkt, das sind meine Leute und denen helfe ich jetzt. Und das war für mich auch tatsächlich einer der Hauptgründe, diese Szene letzten Endes auch diesen Roman zu schreiben. Das ist eine nicht ganz unwichtige Szene im Roman, aber vielleicht nicht die allerwichtigste und zentrale. Für mich war es die Szene, die ich ja fast als erstes im Kopf habe und geschrieben habe. Und alles andere hat sich drum gruppiert.
Aber da man doch damals wusste, dass die SA immer wieder Gewaltakte, Straftaten begangen hat, wurde nicht diskutiert, die mal zu verbieten?
Die wurde ja auch verboten. Sie wurde verboten und
wann war das?
Das müsste ich genau nachschlagen. Das wurde immer wieder aufgehoben. Es war auf jeden Fall der Fall, dann ein Jahr später dann von Papen, der dann Kanzler wurde, das Verbot wieder aufgehoben. Und es war sehr unterschiedlich, aber natürlich wurden auch Verbote ausgesprochen. Die SA existierte aber dann natürlich weiter. Dann hat man eben keine braunen Hemden getragen, sondern weiße Hemden oder was auch immer. Also da hat sich doch erkennbar gezeigt im Straßenbild. Also letztendlich doch irgendwie uniformiert. Und das ist ja auch eine Einschüchterungsgeschichte, ganz klar. Es muss ja keine Uniform im militärischen Sinn sein. Also ich habe mal miterlebt, das war eigentlich gar keine böse Szene, aber letztendlich hat man sich sehr unwohl gefühlt. Witzigerweise im friedlichen Weimar, irgendeinen Sommer, im Nationaltheater schön Sightseeing gemacht da und plötzlich hörte man Motorräder, schwere Harleys kamen an, also bestimmt so 20, 30 Maschinen, alle mit Hells Angels besetzt. Und die haben eigentlich nichts gemacht, als da ihre Maschinen abzustellen und abzusteigen und wahrscheinlich wollten die nur ein Eis essen. Ich weiß nicht, was sie wollten, aber man merkte auf dem ganzen Platz, also man schluckte so, man sieht da Leute alle in derselben Kutte, die gehören zusammen und weiß, okay, wenn die wollen, können die auch Gewalt anwenden dann fühlt man sich ganz anders. Und wenn ich solche Szenen schreibe, wo, da gibt es ja auch dann auch in späteren Romanen einige, wo die SA da auftaucht, versuche ich immer, mich in dieses Weimarer Erlebnis, wo nichts Schlimmes passiert, aber mir vorzustellen, wie ist das, wenn du oder auch ein paar wenige Passanten so einer größeren uniformierten Truppe gegenüberstehst, dann macht man nichts, dann traut man sich nicht, dann hat man Angst, ist man völlig eingeschüchtert.
Und man weiß, weil man ja deren Ruf kennt, die greifen zu Gewalt.
Die
eigene Machtlosigkeit und die eigene Angst wird einem da bewusst in dem Moment. Ja. Aber wer hat sich denn damals auf die Seite der Juden gestellt? Im Roman gibt es einen christlichen Geistlichen, der in einem entscheidenden Moment der Familie von Abraham Goldstein Hilfe leistet. Wie verbreitet war so eine Hilfe, so eine Solidarität mit den Juden?
Das ist schwer zu sagen tatsächlich, weil so ein Antisemitismus schwelt ja auch so ein bisschen im Denken der Leute. Selbst die so menschlich sind und dann auch helfen, wer weiß, ob sie sich doch antisemitisch denken und nach dem Motto, die gehören nicht zu uns so. Also das reicht ja schon, Leute, dass man einfach antisemitische Klischees glaubt oder ganz unbewusst Glauben schenkt. Wobei ich das immer nie so ganz verstehen konnte, diese Zwiespältigkeit. Entweder wird den Juden vorgeworfen, dass sie zu reich sind und die Welt beherrschen wollen oder dass sie zu arm sind und betteln oder nur beten. Also es ist irgendwie, wie es einem gerade passt sozusagen, wird man da irgendwie in eine Ecke geschoben. Ja, sehr, sehr schwierig. Also das ist auch für mich ein Phänomen, das ich nicht verstehen kann. Der Antisemitismus, dass er sich so durchhält, auch jetzt ja wieder auflebt.
Er gehört letztlich, was du in der letzten Folge gesagt hast, er gehört letztlich zu den einfachen Erklärungen. Da hat man, natürlich. Da kann man sagen, da hat man einen Schuldigen.
Das ist die klassische Verschwörungstheorie, witzigerweise vom russischen Geheimdienst einerseits, vom zaristischen Geheimdienst in die Welt gesetzt, hier die Protokolle der Weisen von Zion, die angeblich dann so ein Treffen beschreiben, wo die Juden im Hintergrund die Weltherrschaft beschließen. Ganz blödes, banales, dämliches Machwerk, das bis heute vielfach wahrscheinlich mehr gelesen als vor noch seiner Entstehungszeit, vor gut 100 Jahren. Und die Leute glauben das, verdammt einmal. Und das ist auch, in der heutigen Zeit leben Verschwörungstheorien ja auch wieder sehr, sehr auf und haben inflationär sozusagen, weil sie auch wirklich einen Boden haben, auf dem sie gedeihen können und Verteilungsmedien wie das Internet, dass es eben einfach super schnell geht, dass man da Gleichgesinnte findet oder glaubt, wenn die und die, so viele das auch glauben, dann muss es ja stimmen und so weiter. Es ist mir ein Rätsel, wie die Menschheit so naiv werden konnte. Vielleicht war es auch schon immer. Ich verzweifle da manchmal wirklich dran.
Dieser Verschwörungstheorie steht dann letztlich auch ein großes Nichtwissen über die jüdische Kultur gegenüber. Im Roman ist Gerion Rath natürlich gezwungen, dann zu recherchieren, auch die Familie von Abe Goldstein kennenzulernen, zu befragen. Und wir hören jetzt eine Szene gelesen von Fritzi Haberland. Da geht er zu der Familie hin und will da was wissen. Wir hören nur eine Stelle, in der beschrieben wird, wie es da bei der Familie aussieht.
In seinem schwarzen Kaftan sah der Hausherr zwar aus, als sei er gerade mit einem kleinen Köfferchen aus Grodno nach Berlin gekommen, doch sprach er ein perfektes Hochdeutsch. Nicht einmal der Hauch einer jiddischen Sprachmelodie war herauszuhören. Wenn aus Pflegenheimers Deutsch überhaupt ein Dialekt herauszuhören war, dann der Berliner. Bart und Schläfenlocken und die schwarze Kleidung zeugten nicht von der Herkunft, sondern allein von einem strengen Glauben. Schon die Mesusa am Türpfosten wies jeden Besucher darauf hin, dass er eine jüdische Wohnung betrat, in der die Religion eine große Rolle spielte. Überall war die Strenge des Glaubens zu spüren.
Was war dir bei diesen Szenen, die in jüdischen Lebenswelten spielen, wichtig?
Ja, wichtig war mir so ein paar Dinge auch zu übertragen, die ich auch noch nicht wusste, die ich natürlich nachgelesen habe und nachrecherchiert habe, das einfach so ein bisschen bekannter zu machen, auch eben die Unterschiede. Ich habe also, jetzt sind wir bei einer strengen orthodoxen Familie, die Tante von Abe Goldstein, genau, die hat diesen Pflegenheimer geheiratet und die andere Familie ist die eines sehr assimilierten Rechtsanwaltes und auch die unterschiedlichen Lebensweisen und Welten, das war ja nicht immer alles eine Mischpoke, um einen jüdischen Ausdruck zu verwenden. Es gab ja auch unterschiedliche Synagogen und Glaubensrichtungen, mal liberal, mal orthodoxer und so weiter. Das war eine sehr vielfältige Welt, die ist ja leider vielleicht jetzt langsam ist sie wieder entstanden. Also das ist für mich eine der größten Tragiken der deutschen Geschichte. In dem Moment, wo die Assimilation fast geglückt zu sein scheint, also ein Jude wird Außenminister, gut, er wird ermordet.
Walter Rathenau,
genau. Dann eben Bernhard Weiß, der wird Polizeipräsident. Karrieren waren möglich sogar in der Politik. In Wissenschaft und Literatur ohnehin. Also die Geistesblüte in Deutschland wäre ohne die ganzen jüdischen Intellektuellen und Künstler und Künstlerinnen und so weiter gar nicht vorstellbar gewesen. Es hat eine Symbiose, die so sehr, sehr gut funktioniert hat, seit Moses Mendelssohn seinerzeit nach Berlin gekommen ist, 200 Jahre davor. Man dachte, okay, wir haben im Weltkrieg gekämpft. Wir sind patriotische Deutsche, wir haben halt eine andere Religion. Aber ansonsten stehen wir zu diesem Land hier und zu diesem Staat. Und das schien in Weimar endlich erreicht. Und in genau diesem Moment kippt das Ganze. Die Nazis übernehmen die Macht. Antisemitismus wird wirklich zur Staatsdoktrin mit allen mörderischen Folgen. Diese Abermillionen Toten und das ist natürlich sowieso zu beklagen, aber darüber hinaus, also wenn man die Nazis für Patrioten hält, dann muss man sich fragen, was haben sie dem Land angetan? Das Land ist ausgeblutet durch ihre Machtübernahme. Ihm ist so viel genommen worden und das finde ich endlos traurig.
Am Schluss des Buches Abe Goldstein steht unmittelbar vor der Abreise. Er und Gerion Rath haben im Laufe der Handlung dann doch zusammengearbeitet. Am Schluss des Buches beschreibst du ein Ereignis, von dem ich vorher überhaupt noch nicht gehört habe. Die SA greift in einer geplanten Aktion Passanten auf dem Kurfürstendamm an, zerstört Geschäfte. Hat dieses Ereignis wirklich stattgefunden und was war der Zweck der Aktion?
Das Ereignis hat stattgefunden. Der Zweck der Aktion war ganz einfach. Mal gucken, wie weit man gehen kann. Bisschen Angst und Schrecken verbreiten unter den Juden in Berlin. Und man hat sich bewusst auch so eine Ecke auch rausgesucht, wo eben die reichen Juden unterwegs waren. Nicht das Scheunenviertel mit der Grenadierstraße, wo die armen Ostjuden lebten, sondern obwohl es da auch in den 20er Jahren auch schon ein Pogrom gegeben hat. Also machen wir uns nichts vor. Pogrome gab es auch schon vor der Nazi-Zeit. Das war ganz klar organisiert von der SA und tatsächlich von einem Mann organisiert, der später Polizeipräsident werden sollte, zunächst in Potsdam und in Berlin, der Graf Feldorf, der auch in der Szene beschrieben wird. Die wird ja von Rath beobachtet und Rath kennt diesen Mann noch nicht, weil er eben da noch nicht Polizeichef ist, sondern nur ein SA-Offizier, der aber da dirigierend durch die Gegend fährt und das Ganze dann steuert. Das war eine konzertierte Aktion. Letzten Endes, ja, die Vorübungen für die Pogromnacht dann ja, 7 Jahre später, die natürlich weitaus mörderischer war, aber auch das war ja eine konzertierte Aktion, die nur angeblich den Volkszorn widerspiegelt, aber das wurde ja auch von SA und SS-Leuten letzten Endes durchgezogen.
Wir hören mal in die Szene rein. Es liest wieder Fritz Jagerland.
Für Rath war es ein Schock, diese elegante, bürgerliche Gegend, für ihn immer ein Hort der Normalität in der wahnsinnigen Stadt, als Schauplatz solch massiver Straßenkrawalle zu erleben. Für die Passanten offensichtlich auch. Die meisten schienen nicht glauben zu können, was sie da sahen. Bis sie die Spitze eines dieser braunen Stiefel erwischte oder eine Faust in ihrem Gesicht landete, bis sie eine blutige Nase hatten oder gebrochene Rippen. Der Taxistand war verwaist. Die Taxifahrer hatten es offensichtlich vorgezogen, ihre wertvollen Karosserien zu schützen. oder aber sie waren schon alle weg, in Beschlag genommen von flüchtenden Passanten. Und dann sah Rath etwas, das er kaum glauben konnte. Und das den Eindruck eines spontanen sozialen Aufruhrs arbeitsloser junger Männer Lügen strafte. Das hier war keine kochende Volksseele. Das war nicht einmal ein außer Kontrolle geratener SA-Haufen. Sie gingen systematisch vor. Vor einer Weile hatte Rath schon bemerkt, dass die SA-Männer sich Zeichen gaben mit Pfiffen und Winken. Und nun hatte er die endgültige Bestätigung dafür, dass die Kommandeure hier ihre Truppen wie in einer Schlacht bewegten. Denn er sah den Wagen des Generals. Es wirkte beinahe unwirklich inmitten des ganzen Tumults. Ein offener Wagen fuhr den Kuhdamm hinunter, einer mit Chauffeur. Auf dem Rücksitz saß ein Mann, der eine Marinemütze mit goldener Borte trug wie ein Admiral oder sonst ein hohes Tier. Daneben ein SA-Offizier, der wirkte wie sein Adjutant. Rath versuchte, sich die Autonummer zu merken. Dann hetzte er hinter Goldstein und dessen Freunden her und lotste sie in die U-Bahn hinunter. Er hoffte, dass die nicht zur Falle würde und war beruhigt, als sie hier unten kein einziges Braunhemd erblickten. Alles wirkte normal. Wären nicht die gehetzten Gesichter auch der anderen Passanten gewesen, fast hätte man glauben können, dass da oben sei nur ein böser Albtraum. Rath entschloss sich, Goldstein schon im U-Bahnhof zu verabschieden. »Ich muss mich um den Mist da oben kümmern«, meinte Rath. »Tun Sie das«, Goldstein nickte. »In ein paar Jahren haben Sie hier die Olympischen Spiele«, sagte er. »Ich habe mir schon das Modell Ihres schicken Stadions angesehen. Bis dahin sollten Sie diese Schläger da oben im Griff haben.« »Keine Sorge, bis zur Olympiade kriegen wir das schon hin«, sagte Rath. »Sowas wie heute passiert so schnell nicht noch einmal. Das verspreche ich Ihnen.«
Was wir da erleben. SA-Leute gehen auf offener Straße auf die Passanten los. Das ist ja eigentlich Terror. Und Terror führt ja dazu, dass Menschen sich verunsichert fühlen. Haben wir drüber gesprochen. Braunhemden, Masse und so weiter und so weiter. Im Grunde genommen war das ja auch ein Ziel der Nazis. Terror zu verbreiten, um dann sagen zu können, wir brauchen eine starke Hand, wir brauchen einen Führer, der wieder alles ins Lot bringt.
Ja, definitiv. Sie waren dann selbst für diese Unsicherheit verantwortlich, haben sich aber so ein bisschen auch geriert als die, die für Ruhe und Ordnung dann sorgen. Das ist ja das Interessante. Die SA auf der einen Seite, dann auf der kommunistischen Seite gab es den Rotfront-Kämpferbund, der auch verboten war, aber die haben sich Straßenschlachten geliefert. Und in den Augen der Öffentlichkeit sahen die Kommunisten immer wie die Aufrührer aus und die Nazis wie die, die dann doch die Ruhe und Ordnung wieder herstellten und die Kommunisten mal irgendwie dann zeigten, wo der Hammer hängt, dass es so aber nicht geht und so. Also das haben sie irgendwie hingekriegt, warum auch immer. Also aber natürlich ohne die SA wäre es auf den Berliner Straßen deutlich friedlicher zugegangen, definitiv.
An der Stelle, die wir gerade gehört haben, keine Sorge, bis zur Olympiade kriegen wir das schon hin, wird ja besonders deutlich, was uns von deinen Romanfiguren trennt. Wir wissen, was passiert ist. Wir wissen, was dann bis 1936 und danach passiert ist. Die Figuren wissen das nicht. Und daher kommt ja ein großer Teil der Spannung in deinen Büchern, aber eben auch dieser Wahncharakter.
Ja, ich hoffe, dass die meisten Menschen wissen, was dann ab 33 passiert ist und das entsprechend dann auch so verstehen. Gut, wenn nicht, dann muss man einfach nur die weiteren Romane lesen, dann weiß man es irgendwann. Aber ja, diese Hoffnung, natürlich hat Rath die Hoffnung, das kriegen wir in den Griff, das ist mal so eine Ausnahme, das hat es ja noch nie gegeben, absolute Ausnahme, das wird nie wieder passieren. Ja, wir wissen, dass es viel schlimmer passiert ist und dass dann interessanterweise auch die Olympischen Spiele dann 36, die eigentlich der Stadt, nicht dem Land geschenkt wurden, aber an die Stadt Berlin vergeben wurden, noch an das demokratische Berlin, dass die aber dann 36 ausgerichtet werden in einem Berlin, was schon fest in der Hand der Nazis ist. Und auch zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele, was danach noch ganz häufig oder fast immer vorgekommen ist, dann als politisches Propagandaprojekt missbraucht wurde, ganz massiv. Ja, und das sind Dinge, die man hoffentlich so ein bisschen weiß, wenn man an diese Stellen liest, dann auch denkt, okay, aber die Zeitgenossen haben das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass Deutschland, das sind ja nur 5 Jahre später, keine Republik mehr sein wird.
Sie haben es unterschätzt. Ich meine, wenn ein Berater sagt, ich muss mich um den Mist da oben kümmern, ja, um den Mist kann sich jeder kümmern. Das klingt ja so, ja, da muss ich ein bisschen anpacken, aber dann ist das, dann hat sich das schon
erledigt. Ja, da ist mal was aus dem Ruder gelaufen, zu wenig Polizeikräfte irgendwie, überrascht und was auch immer. Ja, dann gucken wir mal, das kriegen wir schon wieder hin. Genau, wir stellen die Ordnung wieder her und es ist nicht viel mehr als irgendein anderer Straßenkrawall, nur die waren eben anders. Meistens richtete sich die SA erstmal gegen den politischen Gegner, sprich gegen die Kommunisten. Das, also es gab Straßenschlachten in den Arbeitervierteln zwischen SA und Rotfrontkämpferbund. Dass man gezielt in einer wohlhabenden Gegend auf alles jüdisch aussehende und jüdische Geschäfte gab es da tatsächlich viele, dann losging, das war so bis da noch nicht da gewesen. Ja.
Auch eine politische Strategie von diesen Dimensionen, die sozusagen den Straßenkampf benutzt hat als ein Mittel, die so eine Ideologie im Hintergrund hatte, da wurde die NSDAP, da wurden die Nazis komplett unterschätzt, oder?
Ja, am meisten unterschätzt wurden sie tatsächlich von den reaktionären Kräften, die Deutschnationalen. Also ohne die wäre Hitler ja so schnell gar nicht in den Sattel gekommen, 33, auch schon 32. Also von Papen, den Namen habe ich auch schon mal genannt, einer der schlimmsten Politiker, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Der hat uns 32 den Putsch eingebracht, indem er das demokratische Preußen die Regierung entließ und die demokratische Polizeispitze verhaften ließ. Also da endgültig die Demokratie zerstört hat, ein halbes Jahr bevor Hitler dann an die Macht kam und der auch nur an die Macht kam, weil von Papen das wollte, weil er mit Hindenburg, dem Reichspräsidenten, integriert hat. Hindenburg war zwar erzkonservativ und reaktionär bis auf die Knochen, aber kein Nazi. Und er hat die Nazis verachtet. Und gerade Hitler, diesen ja, böhmischen Gefreiten, wie er ihn genannt hat, er hätte ihn niemals zum Reichskanzler gemacht, wenn nicht von Papen ihm das eingeredet hätte und der Sinn und Zweck war, wir Deutschnationalen, wir wollen eigentlich mit unseren altvorderen, kaisertreuen Leuten ein Deutschland wie früher. Uns fehlt aber die Massenbasis im Parlament. Aber die Nazis haben die ja. Also wir benutzen die Nazis, um irgendwie hier an die Macht zu kommen. Und bekanntlich lief es ja genau andersrum. Die Nazis haben diesen Dämelack von Papen ausgenutzt. Und ja, dann war das Kind in den Brunnen gefallen und ist auch nicht mehr rausgekommen.
Darüber unterhalten wir uns in der nächsten Folge. Da geht es um das Jahr 1932. Wir verabschieden uns. Und ich bedanke mich besonders für die Bekanntschaft mit dem Tough Jew Abe Goldstein. Und es ist zwar kein wirklicher Abschiedsgruß, aber sein Fuck you gegenüber den SA-Leuten bleibt mir im Gedächtnis. Vielen Dank, Volker Kutscher.
Sehr gerne.
Das war Der Zerfall Babylons, Teil 3 von 10, das Jahr 1931. Mein Name ist Thomas Böhm. Ich danke Fritzi Haberland und Volker Kutscher für die inspirierende Zusammenarbeit an diesem Podcast. Redaktion: Fanny Michaelis, Gabi Beck und Marc Krüger. Produktion: Stefan Lindner. Sounddesign: Kevin Kastens. Und jetzt noch eine Idee, wo Sie gleich weiterhören können. Aktuelle Themen verstehen anhand ihrer Historie. Das bietet der Podcast Der Rest ist Geschichte von unseren Kollegen beim Deutschlandfunk. Vom Nahostkonflikt bis zur Schuldenbremse. Wer die Welt von heute verstehen will, findet hier die richtigen Informationen. Der Rest ist Geschichte in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.